Aber grundsätzlich lief das Segment Haus tatsächlich aktiver als das Segment Wohnung. Das ist so.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und herzlich willkommen in der neuen 100, im neuen 100er-Block des Lehmann Hüber Talks. Wir sind bei Folge 101, haben uns von Folge 100a und B inzwischen ein bisschen erholt. Oder wie schaut's aus, Marc?
Servus zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der Tat haben uns die 100 Fragen wirklich herausgefordert. Wer es noch nicht gehört hat, gern mal reinklicken. Folge 100 in zwei Teile aufgeteilt, weil uns tatsächlich ein bisschen die Zeit ausgegangen ist. Aber auch der Holger, der uns die Fragen gestellt hat, wirklich sich Mühe gegeben hat, tolle Fragen auszupacken. Und unsere Antworten konnten sich sehen lassen, Sebastian, aber er hat uns manchmal ganz schön erwischt, gell?
Ja, und weil es so schön war mit 100 Fragen mit wenig Zahlen, erschlagen wir euch jetzt heute mit ganz vielen Zahlen.
Ja.
Wir wissen, dass die Folgen zum Marktbericht immer gerne gehört werden. Das sehen wir an den Statistiken und an den Klickzahlen. Und da wollen wir euch natürlich nicht enttäuschen und in Folge 101 richtig einsteigen mit Zahlen, Daten, Fakten.
Wobei, Sebastian, man muss ja jetzt gleich vorwegschicken, wir schauen ja zurück. Wir schauen jetzt zurück
Genau,
auf
wir
das
schauen
Jahr.
Sogar relativ, wir schauen sogar relativ weit zurück, aber so ist das manchmal mit den Statistiken.
Ja.
Aber man kann trotzdem, es ist ja letztendlich so, als die Preise angefangen haben zu fallen im Jahr 2022 und die Medien, vor allem die regionalen Zeitungen, schon ganz viel geschrieben haben über Preisentwicklung und so weiter. Damals haben wir ja schon gesagt, um wirklich zu wissen, wohin die Preise gefallen sind oder fallen werden, müssen wir auf Mitte 2024 warten, weil erst dann der Jahresbericht des Jahres 23 kommt. Und jetzt ist es soweit. Und genau damit versorgen wir euch. Wir versuchen es tatsächlich so podcast-verträglich wie möglich zu präsentieren, also eher eine Art Überblick zu geben, natürlich auch Zahlen zu verwenden, weil das wollt ihr ja hören, das wissen wir. Aber für einen Podcast, wo man jetzt nicht wirklich mitlesen und nachlesen kann, ist das immer ein bisschen schwere Kost. Das wissen wir, aber es gehört dazu.
Ich darf aber noch anbieten, dass wir natürlich jetzt schon ein halbes Jahr durch sind bei 2024 fast und dass sich hier auch schon was getan hat, Sebastian. Und einiges, was wir jetzt an Zahlen bringen, gefühlt, ne, sich schon wieder in eine andere Richtung bewegt. Und da werden wir gerne auch noch ein paar kleine Hinweise geben. Und wer uns kennt, weiß ja jetzt, dass das eine von Sebastians Lieblingsfolgen wird, weil er von uns beiden ja der Zahlendoktor ist und das sehr, sehr gerne tut. Und das tut er auch richtig gut. Also Sebastian, leg los, die Show gehört dir und ich bin auf jeden Fall dabei.
Ja, aber du hast ja schon was Richtiges gesagt. Also alles, was wir jetzt sagen, bezieht sich auf das Jahr 2023, Januar bis Dezember. Das ist jetzt aber schon so, dass das eigentlich das neue Normal auf dem Münchner Immobilienmarkt noch weitestgehend
Ja.
ganz gut abbildet. Also so wie jetzt viele meinen, die Hälfte oder die ganzen Preisverluste werden ja inzwischen schon wieder ausgeglichen, weil ja 2024 so gut läuft. Also das ist absolut nicht der Fall. Wo genau jetzt im Vergleich dann die tatsächlichen Verkaufspreise liegen, das ist eher jetzt so ein bisschen, ja, auch wieder Orakelei oder den Überblick hat einfach der Einzelne nicht. Ja, was wir aber durchaus sagen können, es fühlt sich schon wieder deutlich aktiver an und da wird der Markt dann zwischendrin auch immer noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber ja, wie gesagt, lange Vorrede, steigen wir ein in die Zahlen. Also die Basis, über das wir jetzt reden, ist der offizielle Marktbericht des Münchner Gutachterausschusses, also tatsächliche Kaufpreise, die beurkundet sind, nicht auf Basis von Angebotspreisen, wie es ja sonst sehr oft der Fall ist. Die erste Zahl, 8.177. So viele Immobilientransaktionen gab es nämlich im Jahr 2023 in München über alle Marktsegmente. Und wir haben es ja auch schon öfters zitiert, der Markt ist deutlich ruhiger geworden, als er es in den Jahren davor war. Diese 8.177 sind tatsächlich 12% weniger Immobilientransaktionen, also Verkäufe, als im Jahr 22 und sogar 38% weniger als in 2021. Der stärkste Monat mit den meisten Transaktionen war tatsächlich der Dezember 23. Und alle, die ihr den Immobilienmarkt verfolgt, wisst es, da sind die Zinsen nämlich relativ stark runtergegangen im November und Dezember, was dann doch den ein oder anderen motiviert hat, jetzt vorm Jahreswechsel nochmal in den Markt einzusteigen.
Sebastian, 8.177 ist ja jetzt für München gar nicht schlecht, würde ich mal sagen. Zählen ausschließlich Privatimmobilien dazu oder steckt da auch Gewerbe drin?
Auch Gewerbe. Mehrfamilienhäuser, Grundstücke, Gewerbeeinheiten. Natürlich macht den Großteil, machen die Wohnungen und Einfamilienhäuser, Reihenhäuser Doppelaushälften aus. Aber da ist tatsächlich alles drin, aber nur im Vergleich dazu. Der Höchststand war tatsächlich mal im Bereich von 13.000. Mhm. Und das ist aber dann doch noch mal ein bisschen länger her. Das war nämlich durchaus auch eher so in der Mitte dieser ansteigenden Preisphase. Schauen wir jetzt mal konkret auf die Preise. Erste Kategorie, individuelles Wohnbauland, wie es so schön heißt. Also Grundstücke für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser. Und da sind die Preise je nach Lagekategorie unterschiedlich gefallen. Dass sie gefallen sind, ist keine Überraschung, aber um wie viel? Also in durchschnittlichen Lagen um 14%, in guten Lagen um 21% und in den besten Lagen um sogar 35%. Damit liegen wir bei diesen Grundstückspreisen jetzt ungefähr wieder auf dem Niveau von 2018. Also tatsächlich haben die Grundstückspreise am meisten gelitten, ist auch relativ gut nachvollziehbar, weil einfach sehr viele Bauträger, die ja auch als oder Projektentwickler, die für solche Grundstücke in Frage kommen, als Käufer sich aus dem Markt ganz stark zurückgezogen haben. Und das merkt man dann natürlich deutlich. Und die Privaten hatten einfach eine deutlich geringere Erschwinglichkeit für den Grundstückskauf, wenn dann halt noch die gestiegenen Baukosten obendrauf kamen.
Sebastian, ich denke aber auch, dass die Basis dieser Zahlen, also sprich die tatsächlich verkauften Grundstücke, sich doch auch in Grenzen halten, ne? Weil gefühlt ist doch kaum was abgewickelt worden in München an Grundstücken. Mhm. Also wir können ja ein Lied davon singen, dass ein Grundstück gerade, wer hätte es geglaubt, das unattraktivste ist, was man momentan im Vertrieb haben kann. Oder ja, ich sag's mal vorsichtig so, die größte Herausforderung darstellt, so ist es richtig gesagt, ne, als Vertriebler. Mhm. Aber hast du eine Zahl, wie viele Grundstücke es sind? Wahrscheinlich nicht, oder?
Das sagt der Die steht auch da sicherlich drin, habe ich jetzt aber gerade nicht
weil
rausgezogen.
Wäre schon interessant zu wissen, klar, die preislichen Absenkungen, klar, ist verständlich, aber ich glaube, dass es wirklich da nur um zwei Hände voll Grundstücke geht. Ne?
Also die Masse kann wahrscheinlich über alle Segmente schon dreistellig, aber jetzt auf jeden Fall auch deutlich weniger als vorher. Vor allem je größer die Grundstücke und je mehr wirklich für Geschosswohnbauland, aber das ist ja nochmal was anderes. Wir reden hier jetzt tatsächlich nur über das individuelle Wohnbauland, weil das jetzt unter unseren Hörern, wie wir euch kennen, eher die Privaten sind und jetzt nicht die Großinvestoren. Aber kann man alles noch nachreichen. Also wen das interessiert, gerne einfach E-Mail schreiben oder anrufen.
Und interessant, Sebastian, ist auch, dass du 2018 gesagt hast, vom Niveau her. Ich kann mich erinnern, wir haben immer davon gesprochen, 2019er Niveau. Ja? Also das war
über alle Marktsegmente oder auch bei Wohnungen.
Ja. Und dann liegen wir damit ja schon mal richtig. Oder lagen wir schon mal gar nicht so verkehrt. Ja.
So ist es. Also spannend wird es jetzt natürlich und da werden wir auch nochmal eine separate Folge dann machen, wenn im August die neuen Bodenrichtwerte rauskommen mit Stichtag 1.1.2024, die dann alle Grundstücksverkäufe der Jahre 22 und 23 beinhalten und da dann mal den Vergleich zu sehen für einzelne konkrete Lagen, wie sich also die tatsächlichen Grundstückspreise dann da entwickelt haben, das werden wir euch da auch nochmal aufbereiten. Nächste Kategorie, freistehende Einfamilienhäuser. Da habe ich jetzt mal eine Zahl rausgesucht. Davon wurden 129 verkauft im letzten Jahr und sogar 6 davon über 8 Millionen. Das einfach nur am Rande. Also tatsächlich 6 Häuser über 8 Millionen. Das ist schon immer noch eine ordentliche Zahl. Klar, diese Zielgruppe trifft jetzt der Zins etwas weniger wahrscheinlich als alle, die für 1,5 Millionen kaufen. Eine klassische Preisauswertung ist in dem Fall aber nicht möglich, weil die Häuser einfach komplett unterschiedlich sind. Unterschiedliche Zustände, unterschiedliche Grundstücksgrößen, unterschiedliche Baujahre, Wohnflächen etc. Also da käme irgendeine fiktive Zahl raus, mit der man nichts anfangen
kann. Also ich sage ja, ich behaupte jetzt mal, Sebastian, diese Zielgruppe ist durchaus betroffen von der Zinsbewegung, nämlich was die Geldanlage betrifft, weil wer viel Geld hat und jetzt dann ne, ohne weiteres mal 4% bekommt, da wundert es mich nicht, dass der eine halt auch sagt, okay, weißt du was, das zahle ich bar, aber aus
ja, einer zumal diese Zielgruppe, die was für 8 Millionen kauft, ja auch das meiste wirklich in Aktien und Fonds hat und ja. Das lief ja nochmal deutlich besser. Also die haben eigentlich eher profitiert, wer es jetzt aus bestehendem Guthaben ja. bezahlen konnte. Dann gibt es ja nicht nur freistehende Einfamilienhäuser, sondern auch Doppelhaushälften, Reihenhäuser und Reihen, also Reiheneckhäuser und Reihenmittelhäuser. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. In Neubau sind für Doppelhaushälften und Reihenhäuser die Preise so um 5-10% gefallen, für Bestandsimmobilien 10-17%. Das ist jetzt mal im Schnitt über alle Lagen. Und ja, bei Neubau ist es jetzt nicht so, dass, ja, es hat zwei Faktoren, würde ich sagen. Also Neubau wird natürlich im Zuge der energetischen Sorgen, die die Käufer haben, nochmal deutlich höher wertgeschätzt, weil man einfach weiß, dass man eine zeitgemäßere Ausstattung und auch niedrigere Energiekosten hat. Und das andere ist halt auf der Angebotsseite, dass Bauträger oder Projektentwickler für solche Häuser halt einfach nicht diese Flexibilität im Preis haben, da deutlich runterzugehen, wie jetzt, wenn eine, wir nennen sie immer Oma Erna, ihr Reihenhaus verkauft, was sie in den 70er Jahren gekauft hat. Ob die jetzt 500% oder 550% Gewinn macht, nominal auf dem Papier, das ist halt dann weniger schlimm. Da ist halt die Verkaufsmotivation dann größer, als dass man sagt, ich muss jetzt genau diesen Betrag bekommen, damit ich in meiner Kalkulation nicht einen Verlust mache.
Sebastian, gefühlt oder erlebt, kann man eigentlich sagen, was unser Business betrifft aus dem letzten Jahr, haben wir sehr, sehr viel Erfolg gehabt mit Verkauf von Häusern, weil wir sie auch richtig eingewertet haben und die Nachfrage tatsächlich interessant hoch war. Ja, also teilweise besser, ich spreche nicht von jetzt, vom letzten Jahr, als bei Wohnungen. Ne? Großen ja. Wohnungen, die ja. zwischen 700 und 1000 und einer Million lagen. Im gleichen Preissegment hat sich das Haus deutlich leichter getan beim Verkauf.
Ja, ist so. Wir konnten es auch gar nicht jetzt immer so erklären, also tatsächlich auch renovierungsbedürftige Häuser. Ja, man musste einfach den neuen Preispunkt richtig treffen in der Vermarktung. Und das ist ja auch das, was bis heute gilt. Da schauen wir dann am Ende nochmal ein bisschen so drauf, was hat sich jetzt im ersten Halbjahr getan. Aber grundsätzlich lief das Segment Haus tatsächlich aktiver als das Segment Wohnung. Das ist so. Stichwort Wohnung. Über die Häuser haben wir gesprochen. Jetzt schauen wir mal auf die Preise von Wohnungen. Und da haben wir jetzt gerade bei Neubauwohnungen bei der Zahl der Kaufverträge schon mal eine ganz krasse Entwicklung.
Explosion, würde ich sagen, Sebastian. Explosion nach unten.
Genau, was ist jetzt das Gegenteil von Explosion? Implosion.
Implosion.
Genau. Also wurden 2021 noch ungefähr 3000 Neubauwohnungen verkauft, waren es letztes Jahr nur noch 700. Das ist also ein Minus von 77% für Neubauwohnungen in 2 Jahren. Das ist aber auch das, was man in den Portalen sieht. Es sind ganz viele Neubauwohnungen, ganz lange online und Bauträger, da sind wir wieder bei dem Punkt, können einfach nicht so flexibel im Preis nachgehen oder nachgeben, um das Ganze zum Verkauf zu bringen, um sich an das neue Preisniveau anzupassen. Je nachdem, wie groß der Druck beim Bauträger ist, aber mit zu großem Verlust funktioniert das einfach nicht, weil dann sind die genauso pleite, um es mal so zu sagen, ganz plump zu sagen. Und deswegen wird da halt einfach ausgesessen und gewartet, bis es sich erholt, solange der Bauträger halt den Atem hat, es auszusitzen. Davon gibt es ja doch einige, die durchaus das Geld, was sie in den 10 Jahren davor verdient haben, sinnvoll angelegt haben und damit jetzt ein bisschen Polster haben. Es gibt aber halt auch einige, die kaum bis kein Polster hatten und die sind halt vom Markt verschwunden, liest man ja auch in den Medien.
Manchmal muss der Bauträger schauen, dass er 0-0 rauskommt, aber das ist natürlich eine ganz harte Nummer, denn jeder hofft ja noch, dass es sich wieder bessert. Also ein Kriegsende in der Ukraine oder andere äußere Einflüsse, Sebastian, können ja den Markt sofort wieder beleben und ich glaube, dass einige Bauträger gerade darauf noch wetten, ja, dass sich hier etwas tut, ja, sei es Neuwahlen, sei es andere Themen, aber irgendwann ist halt auch mal Schluss mit lustig und dann wird auch eine Bank, die dahinter steht, sagen, Leute, jetzt müssen wir eine Lösung finden, weil die 77% Rückgang es stehen ja Wohnungen leer, fertig da, die nicht verkauft werden. Ja? Also es ist wirklich ein Überschuss gerade am Markt. Und es ist schade, dass man, wie soll ich sagen, nur begrenzt verhandeln kann. Da springt vielleicht mal eine Küche raus oder die bessere Badausstattung und vielleicht noch die Tiefgarage, aber mehr kann man da eigentlich gar nicht raushandeln aktuell. Ja.
Wie haben sich denn jetzt die Preise von den wenigen verkauften Neubauwohnungen entwickelt? Man kann grob sagen, relativ stabil über alle Segmente eigentlich geblieben. Also wir haben ein leichtes Minus in den durchschnittlichen Lagen von 8%. Da liegen wir jetzt im Schnitt bei gut 10.000 Euro pro Quadratmeter. In den guten zentralen Lagen hatten wir sogar ein leichtes Plus in den beurkundeten Neubaupreisen von 3-6%. In den besten Lagen ist es dann aber auch wieder runtergegangen um 7%. Also insofern über alle Segmente eher Seitwärtsbewegung. Aber wie gesagt, aufgrund der geringen Zahl an Transaktionen ist das natürlich jetzt nur eingeschränkt signifikant, dass man da wirklich einen Trend rauslesen kann.
Und wer das ganz speziell für seine Wohnung jetzt, du bist Münchner, hast eine Wohnung, willst es genau wissen, dann komm bitte auf uns zu. Das ist natürlich jetzt eine grobe Aussage aus dem Jahresbericht. Es muss immer die einzelne Wohnung oder die einzelne Immobilie eben dann auch individuell betrachtet werden. Das tun wir sehr gerne. Meld dich bei uns, wenn du es dann genauer oder granularer, wie man so schön sagt, wissen möchtest.
Also wir hatten es gesagt, die Zahl der Kaufverträge bei Neubauwohnungen um 77% in 2 Jahren zurückgegangen, auch bei Bestandsimmobilien. Bestandswohnungen gab es einen Rückgang, aber der lag jetzt in Anführungszeichen nur bei 23% gegenüber 2021. Aber in den Preisen merkt man da halt deutlich mehr Bewegung, eben genau aus dem Grund, was ich gesagt habe, der Private hat einfach eine deutlich größere Flexibilität. Wenn die Verkaufsmotivation konkret ist, geht in der Regel immer noch mit einem Plus raus.
Sebastian, jetzt ist ja immer interessant, auch für unsere Hörer zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich eine durchschnittliche Lage? Ich wohne jetzt in Mosach, bin ich jetzt gut oder durchschnittlich in meiner Lage? Oder was ist denn eine gute Lage oder zentrale Lage? Da haben wir ein paar Beispiele jetzt dabei, die lese ich jetzt mal vor, damit ihr einfach mal mitbekommt, für München jetzt gesprochen, wo sind wir denn bei der durchschnittlichen Lage? Da gehört dazu Giesing, Mosach, Aubing und die Blumenau und die haben sich jetzt, je nach Lagekategorie jetzt über die Baujahre hinweg mit minus 15% entwickelt. Ja, richtig, Sebastian? So haben wir das festgehalten
oder rausgezogen. Genau, also das ist jetzt quasi die Aufteilung nach Lagekategorie über alle Baujahre und im nächsten Schritt schauen wir über alle Lagen je nach Baujahrskategorie.
Und zur guten Lage in München gehört zum Beispiel Obermenzing, Trudering, Engelschalking und Fürstenried. Da gab es eine Entwicklung von minus 13%. Und die gute zentrale Lage, das sind so wohlklingende Stadtviertel wie Haidhausen, Glockenbach und Schwabing West mit minus 7% Entwicklung. Und die Bestlage in München, da sind wir zu Hause im Lehel, Herzogpark, Englischen Garten und Gern. Und auch hier gab es eine Entwicklung von minus 9%.
So ist es. Also je schlechter die Lage, desto stärker das Minus. So kann man es mal zusammenfassen. Wenn man jetzt mal umdreht und sagt, ich schaue jetzt mal komplett über alle durchschnittlichen und guten Lagen in München, die ungefähr 80-85% des Stadtgebiets ausmachen, würde ich jetzt mal schätzen, und auf die einzelnen Baujahrskategorien schauen, dann bestätigt sich auch das, was wir eigentlich immer schon prognostiziert oder auch beobachtet haben. Die älteren Wohnungen in schlechterem Zustand, in schlechterem energetischen Zustand, haben am meisten gelitten. Allen voran 60er, 70er und sogar auch die 80er Jahre hatten ein Minus von knapp 20%, um es mal zusammenzufassen. Da liegen wir jetzt so bei 6.500 Euro pro Quadratmeter oder lagen wir bei 6.500 Euro pro Quadratmeter für die 60er und 70er Jahre, etwas über 7.000 für die 80er Jahre und dann steigt das so schrittweise rauf bis auf 9.500 Euro pro Quadratmeter im Schnitt für die 2010er Jahre, die auch die niedrigsten Preisabschläge mit 7-9% erleiden mussten. Kleine Ausnahme in dem ganzen Thema sind die 50er Jahre, die tatsächlich noch über 8.000 Euro im Schnitt verkauft wurden, obwohl sie ja älter sind als die 60er und 70er Jahre. Das hat aber einfach damit zu tun, dass ein großer Teil der 50er Jahre Wohnungen, also quasi Wiederaufbau nach dem Krieg, halt in sehr zentralen Lagen wie Schwabing, Maxvorstadt, Neuhausen liegen, die halt einfach aufgrund der Lagekategorie wiederum die Preise dieser Baujahrskategorie hochziehen. Sonst wäre natürlich in der gleichen Straße der 50er Bau ungefähr ähnlich preislich einzuordnen wie 60er und 70er Jahre. Preisniveau, haben wir vorhin gesagt, bei Grundstücken liegen wir ungefähr bei 2018. Bei Wohnungen, Bestandswohnungen, liegen wir ungefähr auf dem Niveau von 2020. Und wir haben also die Preissteigerungen aus 21 und 22 wieder verloren. Es ist also nicht so, wie es sich für ganz viele Leute anfühlt, dass wir auf wer weiß was für bodenlose Werte wieder gefallen sind. Es ist halt einfach um 2-3 Jahre zurückgedreht worden, die Immobilienpreisentwicklung.
Weißt du, Sebastian, die Headline, die Preise fallen in München ins Bodenlose, lässt sich halt auch gut verkaufen und liest sich halt auch schön in allen Portalen oder Online-Foren oder wherever. Aber wenn man es genau anschaut und sich das jetzt mal auf 20 Jahre den Graphen zurückblickt und sich die Entwicklung anschaut, haben wir doch da oben jetzt in der Spitze, wo wir angekommen waren, 2020, 2019, jetzt einen kleinen Knick. Ja? Und der Knick ist bei diesen Baujahrskategorien, ich sage jetzt einmal, wirklich nur eine Mini-Korrektur, ja, auf einem ganz hohen Niveau.
20% ist schon ordentlich, ja. Aber im Vergleich zu dem, wo die Preise 23 im Vergleich zu 2010 ja. liegen, reden wir immer noch über mindestens eine Verdoppelung.
Eben, und deswegen auch mal nach dem Blick 2 Meter zurückgehen und den Blick aufs Ganze werfen. Jetzt, wenn du Eigentümer bist in München, brauchst du nicht in Panik verfallen. Es zeigt doch, wenn man es positiv sieht, Sebastian, wie stark München vom Standort her ist, auch wenn es Entwicklungen gibt. Da geht es kleinen Orten in der Bundesrepublik Deutschland ein bisschen anders. München.
Ja, muss ich tatsächlich einschränkend sagen. Ich habe noch einen anderen Marktbericht mir angeschaut, der jetzt mal gezeigt, wie haben sich die Immobilienpreise in München im Verhältnis zu Gesamtbayern und Gesamtdeutschland entwickelt.
Da bin ich jetzt
gespannt. Da ist das Minus in München tatsächlich deutlich größer.
So.
Aber das liegt halt einfach an dem extrem hohen Preisniveau, von dem wir kommen.
Ja, ja.
Wenn wir jetzt mal zum Beispiel schauen, in Hof zum Beispiel, wo
du
die
immer mit deinem Beispiel
Preise
Hof.
Bei irgendwo bei 1.500, 2.000 Euro pro Quadratmeter liegen,
ja.
Da tut halt ein Zins von 4% jetzt im Geldbeutel in Euro nicht so viel weh wie bei einem Preis von 12.000 Euro den Quadratmeter.
Ja.
Das ist halt auch mit den durchschnittlichen Einkommen, auch wenn die natürlich in Hof etwas geringer sind als in München. Aber es ist halt trotzdem nach wie vor leistbarer als das, wie es jetzt hier in München halt ganz viele Kaufinteressenten aus dem Markt rausgeworfen hat, weil es einfach nicht mehr geht, wenn die Immobilienfinanzierung 5.000 Euro im Monat kostet.
Das stimmt. Aber Sebastian, was man auch sagen kann, ist, dass der Markt gar nicht zum Stillstand kam. Nicht wirklich. Ja? Also wir haben deutlich weniger Nachfrage gehabt, ja, aber es waren immer noch potenzielle Käufer dabei, die du vielleicht in einer kleineren Stadt nicht hast, ja, weil du gar nicht die Anfragequote bekommst, um daraus einen Käufer zu generieren. Wenn wir zum Beispiel 100 bis 150 Anfragen für eine attraktive Wohnung hatten, dann waren es jetzt 50, 60, reicht doch. Hab daraus immer noch 1 bis 2 Käufer gehabt, wenn es schwierig war. Und jetzt sind wir schon wieder bei 60, 70 Anfragen für eine attraktive Wohnung mit 6, 7 Kaufangeboten. Also es geht ja jetzt schon wieder wirklich in eine gute Richtung. Aber das wollte ich eigentlich damit sagen, dass du in München einen Zuzug hast, eine Drehzahl hast, die es halt, ich sage jetzt mal, in anderen bayerischen Städten, ich nehme jetzt nicht Hof als Beispiel, du nimmst das immer sehr gerne, weil es ein bisschen extrem ist, aber Augsburg, Ingolstadt, Garmisch, Rosenheim, ja, vielleicht noch Ulm, dass man dann sagt, also da weiß ich auch von Kollegen, die haben sich in diesen Zeiten schon schwerer getan und da war dann in München immer noch ein bisschen Pulsschlag zu spüren auf dem Markt.
Was natürlich auch ein bisschen einen Unterschied macht, wie arbeiten die Kollegen, was tun die dafür, die Immobilien zu verkaufen. Ich glaube, wir haben den Markt auch in den schwierigen Phasen weniger schwierig wahrgenommen, weil es einfach für uns, so wie wir arbeiten und wie wir schon immer gearbeitet haben, einfach besser funktioniert hat und halt auch für unsere Kunden. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, also die Kaufpreise sind weniger gefallen, sprich stabiler geblieben, je jünger die Wohnung war und je zentraler sie gelegen war. Eine dritte Komponente hat sich gar nicht so bewahrheitet, wenn man jetzt in die Statistiken schaut, nämlich die Aussage, die wir auch immer getätigt haben, je kleiner die Wohnung, desto stabiler. Das hat sich jetzt gar nicht, also nur sehr leicht niedergeschlagen, aber nicht so massiv, wie wir es eigentlich befürchtet oder wahrgenommen hatten. Und jetzt kommt noch eine ganz spannende Auswertung dazu, die auch der Gutachterausschuss mal gemacht hat, in den Vorjahren meines Wissens nie gemacht hat, nämlich mal zu schauen, nicht nur Januar bis Dezember anzugucken, sondern wie haben sich auch innerhalb des Jahres 2023 die Preise noch entwickelt, welchen Trend gab es innerhalb des Jahres, und das war auch durchaus spannend, wenn man das erste mit dem zweiten Halbjahr vergleicht, denn im ersten Halbjahr waren die Preise noch 9% höher als im zweiten Halbjahr. Also man muss also von den oben genannten Preisen, die das Gesamtjahr bedeutet haben, wenn man auf den Wert vom Ende des Jahres gehen möchte, immer nochmal ein paar Prozent abziehen. Und dann sind wir nämlich ziemlich genau bei dem, was wir immer gesagt haben, im Schnitt 20% minus. Und das ist immer eine schöne Bestätigung, weil viele, es gab ja auch durchaus Statistiken von ganz vielen anderen Forschungsinstituten, die gesagt haben, ja, 1-3% oder manche sprechen von 8%. Wir haben gesagt, nein, nicht so. Wir haben immer von 20% im Mittel geredet. Das heißt, es gibt Immobilien, bei denen es nur 10% waren, nämlich je jünger und zentraler. Und es gibt aber halt auch diejenigen, wo wir bei -30% waren für die einzelne Wohnung, nämlich je älter und je weiter am Stadtrand. Und das ist damit eigentlich wieder belegt, dass unser Bauchgefühl da uns nicht getäuscht hat. Aber der Immobilienmarkt besteht nicht nur aus Wohnungen und Häusern, sondern auch aus Tiefgaragenstellplätzen und Mehrfamilienhäusern. Marc, erzähl uns doch mal was zu Tiefgaragenstellplätzen. Ja, das ist doch dein Metier.
Mein Thema, genau. Damit die schönen Autos gut aufgehoben sind. Die Einzelplätze waren zwischen 7.000 und 45.000 Euro gelegen, waren aber, also zumeist lagen die Stellplätze bei 23.000 bis 27.000 Euro. Das heißt also, das ist so der Schnitt gewesen.
Können wir bestätigen.
Ja, und die Duplex-Anlagen, die geliebten Duplex oder die ungeliebten Duplex-Anlagen, die sich auch ganz schön nach oben entwickelt haben, lagen bei 10.000 bis 45.000 Euro und die meisten, die verkauft wurden, lagen zwischen 17.000 und 23.000 Euro. Also da sind wir schon wirklich fast schon beim Einzelstellplatz, Sebastian, und da merkst du auch, das Thema Mobilität in der Stadt, Parken in der Wohnanlage, man kommt langsam an seine Grenzen und sonst wäre die Nachfrage nicht da und könnten nicht solche Preise verlangt werden.
Dann haben wir unter unseren Hörern ja auch ein paar Investoren, die sich mit den Mehrfamilienhäusern beschäftigen. Auch da noch ein kurzer Blick drauf, denn das war ja neben den Baugrundstücken eigentlich so das Segment, das auch gefühlt und in den Medien am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil es einfach sich rein an Investoren, Kapitalanleger wendet, die auf dem Markt einfach deutlich weniger aktiv waren noch als die Selbstnutzer. Wie hat sich das jetzt dargestellt? Es gibt ja da als Kennzahl immer diesen schönen Ertragsfaktor, also das Vielfache der Jahresnetto-Kaltmiete bezogen auf den Kaufpreis. Der lag, ich steige mal von hinten ein, 2022 noch bei 49. Also man musste 49 Jahreskaltmieten bezahlen für ein Mehrfamilienhaus im Kaufpreis. Das entsprach einer Rendite von knapp über 2% brutto. Und das ist jetzt gesunken innerhalb von eines Jahres von 49 auf 36. Das ist also schon ein massiver Preisverfall bzw. eine Erhöhung der Rendite eben von rund 2% auf rund 2,8%. Also das ist schon spürbare Marktkennzahlen, die sich da zeigen.
Sebastian, ganz kurze Frage. Ja. Du willst damit sagen, dass wir hier im Schnitt den 2,8 haben als Rendite? Kann ich gar nicht glauben, dass es für diese Rendite gekauft wird. Gerade bei Mehrfamilienhäusern ist so die...
Ja, okay. Doch, also Mehrfamilienhäuser in München werden tatsächlich oder wurden für diesen Preis im Schnitt gekauft. Mhm. Ja. Bei den Kaufpreisen ähnliche Entwicklung, klar, weil das ist einfach nur die Rückwärtsrechnung oder der direkte Bezug darauf. Lagen wir 2022 noch im Schnitt bei 8.350 Euro pro Quadratmeter für ein Mehrfamilienhaus mit keinem oder geringem Gewerbeanteil, also klassisch wirklich Mehrfamilienwohnhäuser, ging das Ganze jetzt runter um 26% auf 6.150 Euro pro Quadratmeter. Auch hier natürlich schwierig, Aussage für den Einzelfall, weil da sind alle Baujahre drin, vom Altbau bis hin zum jungen Bestand und über alle guten und durchschnittlichen Lagen. Also die absoluten Top-Lagen sind nochmal höher, aber das ist mal so die große Masse des Marktes.
Und auch, ich behaupte jetzt mal, Sebastian, auch hier wird sich das Volumen in Grenzen halten, was umgesetzt worden ist 2023 aus den bereits erwähnten Gründen. Ja. Richtig?
Ja, so ist es. Zahlen habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber deutlich weniger Transaktionen in dem Segment. Marc, das war mal der Rückblick auf 23. Erzähl uns doch mal ein bisschen so aus deinem Bauchgefühl heraus, was beobachten wir denn aktuell im ersten Halbjahr 24?
Also es ist Ende 23 schon gefühlt losgegangen, dass die Nachfrage gestiegen ist. Also wir haben ja eine gewisse Anzahl an Notarterminen 23 gehabt, die uns sehr zufriedengestellt hat. Und wir haben gut zwar mit dem Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess unseren Erfolg und wir wissen, wie wir es machen müssen. Wir haben uns auch angepasst, aber trotzdem spürt man ja jetzt auch bei den Interessenten wieder, wie soll ich sagen, Aufleben, Aktivität, mehr Wille zum Kauf. Es sind jetzt auch deutlich mehr Entscheidungen wieder gefallen. Also sprich, du hast auch mehr Entscheider, wirklich motivierte. Eine Zeit lang hast du eine Quote gehabt, die echt mies war. Also ein Käufer auf 50 Anfragen und der hat dann noch diskutiert und verhandeln wollen oder war schwierig im Prozess. Aber letztendlich ist es jetzt wieder fast schon alte Zeit, aber auf neuem Preisniveau. Ja, also so würde ich jetzt mal kurz umfassen. Also sprich, wir haben mit Anfragenquoten gut zu rechnen, liegt aber auch wieder an der richtigen Einpreisung, immer noch richtigen Einpreisung.
Ja, Qualität, passt. Reichweite in der Vermarktung.
Korrekt.
Das sind schon alles Dinge, die aufs Ergebnis
ja, ich sag mal, einzahlen. Das macht nochmal die Hälfte aus. Ne? Damit verdoppeln wir einfach die Anfrage, das behaupte ich jetzt mal. Mhm. Ja? Und das hilft uns ungemein, jetzt wieder auch für die Verkäufer eine Situation herzustellen, damit eben der Verkauf nicht nur ein Verkauf ist, sondern wirklich das beste Ergebnis erzielt wird. Und wir, ganz wichtig, dem Verkäufer einen Markt auf den Tisch legen können. Also wir können ihm die Nachfrage tatsächlich mit mehreren Kaufangeboten wieder nachweisen. Es gibt ihn wieder, den Markt. Und das macht richtig Spaß, weil du wieder ne, aktiv sein kannst, mehrere Besichtigungen machen kannst. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass die Hilfe, die wir geben, neben dem Verkaufen an sich, mit unserem Netzwerk, mit Baufinanzierung, mit baufi-kompass.de und so weiter und so fort, viel mehr angenommen wird wie noch früher. Ja, also das heißt, also du hast hier wirklich, du rennst hier offene Türen ein mit dem Netzwerk, was um die Themen herum, wenn es um den Immobilienverkauf Kauf geht, weil du hast natürlich auch im Vergleich jetzt wirklich große Zinsunterschiede, Sebastian. Also wir sagen immer so ganz flapsig, hinterm Komma dreht sich dann noch was, aber ich will jetzt nicht sagen, dass vorm Komma sich was dreht, aber damals waren das Nuancen, jetzt sind da schon deutliche Unterschiede von Bank zu Bank. Also man hat so das Gefühl, dass die Banken auch wieder versuchen, mehr ins Geschäft zu kommen und die einen aggressiver und die anderen nicht so. Und wenn du dann einen Baufinanzierer an der Hand hast, der was kann, der kann natürlich ordentlich vergleichen und das rechnet sich mal richtig. Ja? Und entsprechend muss ich sagen, ist die Stimmung gut. Und über alle, wie soll ich sagen, Immobilientypen und Preise hinweg. Also wir verkaufen gerade zwei Häuser, die beide im Millionenbereich liegen. Da ist auch die Käuferschaft wieder da. Sie war nie weg, nie wirklich. Aber gerade jetzt im Wohnungsbereich, gute Münchner Lagen, wir wissen ja jetzt, was durchschnittliche gute und sehr gute sind, kommt wieder etwas mehr Leben in die Bude und das macht auch richtig Spaß. Ich habe das Gefühl, man hat sich jetzt an die Konditionen gewöhnt. Man vertraut jetzt darauf, dass jetzt nicht morgen wieder eine 1% Zinsphase kommt und man hat sich auch an die Umstände, die äußeren Umstände gewöhnt und die Investition Immobilie ist nach wie vor interessant.
Ja, ich würde auch sagen, nachdem wir über 10 Jahre lang einen klassischen Verkäufermarkt hatten, das heißt Verkäufer konnten die Verhandlungen diktieren, wir dann für anderthalb Jahre, zwei Jahre einen Käufermarkt hatten, wo die Käufer diktiert haben, was passiert, fühlt es sich jetzt gerade eigentlich nach einem über alle Marktsegmente ziemlich ausgeglichenen Markt an. Und das ist etwas, was es eben schon ganz lange nicht mehr gab. Es wird gekauft, es wird verkauft, das Angebot ist da, die Nachfrage ist da und es entwickeln sich einfach Preisverhandlungen. Es macht absolut Spaß gerade und das heißt halt auch, wenn ihr überlegt zu verkaufen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn ihr überlegt zu kaufen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und wir spüren gerade eigentlich positive Emotionen auf beiden Seiten der Transaktion.
Also allein das Angebot, Sebastian, wir haben ja im Podcast mal gesagt, es hat sich verdreifacht bei Immobilien Scout zum Beispiel. Ja? Es ist immer noch so.
Es ist immer noch sehr hoch. Das wollte ich jetzt gerade noch als Abschluss sagen.
Und das ist natürlich ein Vorteil für den Käufer.
Ja, also das Angebot ist leicht zurückgegangen, liegt jetzt ungefähr 10% unter den Höchstständen vom letzten Jahr, was halt immer noch fast das Dreifache ist von 2021. Aber es ist eben, wie gesagt, leicht zurückgegangen, weil wieder mehr verkauft wird. Was das natürlich dann gleich im Zuge wieder auf der Verkäuferseite, auf der Angebotsseite beflügelt, dass die Angebotspreise seit Jahresbeginn um 7% gestiegen sind. Ganz einfach, die Angebotspreise, sprich einfach nur Hoffnungen und Erwartungen von Maklern und Verkäufern. Das heißt noch nicht, dass die am Ende auch bezahlt werden und in die Marktstatistiken als Kaufpreise eingehen. Aber ein gewisser Optimismus und eine höhere Erwartung ist durchaus zu spüren. Ich wäre da aber einfach noch ein bisschen vorsichtig. Also wir haben jetzt noch nicht innerhalb von 6 Monaten wieder ein Plus von 7% auf dem Immobilienmarkt tatsächlich. Aber es ist ein positives Signal, dass es zumindest sich mal stabilisiert.
Also preislich muss man sich ganz klar noch an 2023 richten, Sebastian. Ja. Marketingmäßig muss man nach wie vor einen draufpacken, weil du sonst nicht die hübscheste Braut auf der Hochzeit bist. Du musst immer noch rausstechen. Ja? Es verkauft sich nicht von selbst. Also es ist einiges zu tun. Und mit dem Konzept ist man auch in 2024 gut bedient und gut geholfen. Mein Lieblingssatz lautet, der richtige Makler macht den Unterschied. Und das ist auch 2024 so. Das hat 2023 hat sich das bewiesen und 2024 ist es auch so. Du musst heute einen guten Dienstleister an deiner Seite haben, damit das Ganze funktioniert zum besten Preis. Und ja, wenn es wieder mehrere Käufer gibt, ist doch wunderbar, einen Plan B, Plan C oder D zu haben, ja, zu deinem Plan A, damit du eben auch hier wieder eine kleine Wettbewerbssituation hast. Und es tut gut, wieder mehrere Interessenten zu haben. Und so macht der Job, Sebastian, den wir haben, verdammt viel Spaß, weil wir immer gebraucht werden, ob auf dem Käufer- oder Verkäufermarkt. Ja? Wir haben beide Seiten immer gleich behandelt. Ja? Das war auch gut so und das werden wir auch weiter so tun, egal wie sich der Markt ändert. Die Schwerpunkte haben sich verschoben und es ist jetzt für uns als Makler, sei gesagt, eine schöne Situation, dass es etwas ausgeglichen hat, weil in diesem Pendel dazwischen zu stehen, auf beiden Seiten die gleiche Energie zu spüren oder auch das Potenzial, ist natürlich als Vermittler, der in der Mitte ist, eine schöne Geschichte. Ich sage jetzt mal, Sebastian, der klassische Satz aus einer furchtbaren Fernsehsendung. Ich habe noch was vorbereitet. Wenn eine Immobilie nicht passt, kann man tatsächlich jetzt mal sagen, ja, ich habe vielleicht noch eine Alternative für dich, lieber Kunde. Und das, also, das konnten wir nicht oft sagen in den letzten 13 Jahren.
Dem kann ich jetzt nur noch hinzufügen, wenn ihr darüber nachdenkt, eine Immobilie zu verkaufen oder jemand kennt, der eine Immobilie verkaufen möchte oder ihr schon versucht, eine Immobilie zu verkaufen und es läuft nicht mit dem aktuellen Makler, sprecht uns an. Wir haben ganz viel Lust gerade, Immobilien zu verkaufen. Haben wir schon immer und jetzt gerade genauso viel und noch mehr. Also wenn ihr die richtige Vermarktung zum marktgerechten Preis für euer Haus, Wohnung, Grundstück in und um München oder auch eigentlich gerne deutschlandweit, dann kooperieren wir mit Partnern vor Ort. Also wenn es da Interesse gibt, ruft uns an, wir unterhalten uns und dann schauen wir, wie wir euch weiterhelfen können.
Schön, dass ihr dabei wart bei Folge 101. Wir erwarten euch wieder in Folge 102. Seid gespannt, was dann wieder auf die Ohren gibt. Servus und goodbye und hoffentlich ein baldiges Wiederhören hier beim Lehmann-Hüber-Talk. Ciao von Sebastian und Marc.
Servus.
Ciao.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.